Literaturfrage kommt immer wieder auf bei Vorlesungen. Es ist nicht immer eine einfache. In diesen Regionen leiden wir unter einem Mangel von guter Literatur in der Dogmatik. Das kommt zum Teil daher, dass man schon seit vielen Jahren uns den Weg überhaupt zur Schrift versperrt, indem man sagt, sie sei grundsätzlich unzuverlässig. Und wenn man die Bibel als solche für unzuverlässig erklärt, dann wird einem auch der Mut genommen, darin zu forschen, und somit erfolgt eine Lücke in guter biblischer Literatur. Das trifft besonders zu für einige Themen, die schon immer schwierig waren, weil auch bei denen, die die Heilige Schrift anerkannt hatten, die Lehre von einer persönlichen Hinwendung zu Christus nicht so ausgeprägt war. Die Lehre vom Heil hat durch die Jahrhunderte gelitten. Und die Kreise, die an eine Bekehrung, an eine Wiedergeburt glaubten, die waren sehr oft in einer starken Minderheit. Und es versteht sich, dass dort nicht allzu viel Literatur dann geschrieben wurde. Und ich weiß nicht, ob es irgendein Thema gibt, das im deutschsprachigen Raum so leidet an Literaturmangel wie die Soteriologie. Bei uns in Basel war die Eschatologie irgendwie ein sehr wichtiges Thema offenbar gewesen, denn da gab es sehr viel Literatur, auch im Deutschen, auch kleine Schriften. Aber Soteriologie ist schwierig. Sauer hat sehr gut darin gearbeitet, Gott, Mensch und Ewigkeit, also das wäre wert zu empfehlen. Sauer ist nicht notwendigerweise ein guter Systematiker, aber er hat einige Themen aufgegriffen und sehr gründlich darüber gearbeitet, besonders auch über Heils Geschichte. Das ist sehr zu empfehlen. Im Englischen gibt es einige gute Bücher, aber ich weiß nicht, ob man hier... Lesen alle hier Englisch?
Nicht alle, aber viele.
Ja. In Ihrer Bibliothek hat es einige gute Bücher über Soteriologie in Englisch. Im Deutschen gibt es nicht allzu viel. Wir fahren fort mit unserem Thema. Wir sind bei Thema 2. Abschnitt E, also 2e. Wir kommen jetzt zu 2e. Die erste Heilszeit. Wir hatten gesprochen von der Zubereitung des Heils durch den Messias. Jetzt kommt die Anwendung bzw. das Angebot des Heils. Und es gibt drei Heilszeiten, in denen dieses Heil verwirklicht wird. Wir haben also jetzt die erste Heilszeit und das ist die, in der wir heute geschichtlich stehen. Hier gibt es einiges zu beachten. Es gibt zuerst, Römisch 1, neue Offenbarung. In der ersten Zeit, etwa 100 Jahre, gibt es Schriftschreibung. Die Heiligen Schriften werden ergänzt durch das Neue Testament. Diese Schriften sind Botschaft des Heils. Sie werden nicht nur geschrieben in dieser Zeit, sie werden auch bestätigt. Die ganze Heilsbotschaft wird in dieser Zeit bestätigt durch übernatürliche Phänomene. Der Hebräerschreiber spricht davon in Kapitel 2, den ersten drei Versen. Die alte Botschaft des Gesetzes war bestätigt und die neutestamentliche Botschaft wird ebenfalls bestätigt. Ihre Verkündigung begann mit Jesus, setzte sich fort mit seinen Aposteln und ist auf die dritte Generation, den Schreiber des Hebräerbriefes, gekommen. Und er sagt, in der Vergangenheitsform übrigens, diese Kunde wurde bestätigt durch übernatürliche Phänomene. Also es gibt neue Offenbarung über die Botschaft des Heils. Es gibt aber auch Offenbarung in dieser Zeit über die Zeit des Heils. Dieses Neue Testament, diese neue Botschaft spricht besonders davon, dass die Zeit des Heils aufgeteilt wird. Im Alten Bund war die Prophetie oft sehr gedrängt. Aber wenn Jesus kommt und die Apostel, seine Boten, dann dieses Evangelium, diese neue Botschaft erörtern, dann wird deutlich, dass die messianische Heilszeit aufgeteilt wird. Das heißt, es gibt eine Heilszeit für den Geist des Menschen zuerst und dann anschließend eine Heilszeit, die den Leib bzw. die äußere Natur einschließt. Das macht Paulus deutlich in Römer 8. Römer 8, Vers 15 spricht Paulus davon, dass wir den Geist bekommen haben in diesem Heil, das uns geworden ist. Wir haben den Geist Gottes, durch den wir nicht mehr Sklaven sind, sondern Freie. Da gebraucht er das Wort Huiothesia, ein Wort, das wir noch beim Thema Sohnesstellung besprechen. Das heißt, wir sind Angekommene durch den Geist, durch den Heiligen Geist. Aber dieser Heilige Geist, obwohl er in unserem Körper wohnt, bringt zu neuem Leben, zur Wiedergeburt nur den Geistteil, den inneren Teil des Menschen. Nur der wird wiedergeboren. In Vers 23 gebraucht Paulus das Wort Huiothesia noch einmal. Da wendet er es an auf die Wiedergeburt des Körpers. Das heißt, der Christ wird zweimal wiedergeboren. Heute in dieser Zeit, in dieser Heilszeit im Geiste. Der innere Mensch wird erneuert. Wenn Jesus kommt, dann kommt das Kreatürliche, das heißt das Äußere dran. Der Leib des Menschen bei der Wiederkunft Jesu. Und Paulus sagt anschließend oder später, auch die Umwelt, die heute seufzt, die Kreatur, die wird dann auch eingehen in die Freiheit, die neue Freiheit der Kinder Gottes. Also diese Botschaft, die jetzt gegeben wird, macht deutlich, ganz besonders in besonderer Offenbarung, dass die Zeit des Heils aufgeteilt wird in zwei Epochen. Sodann macht diese Botschaft deutlich, diese neue Offenbarung, dass das Volk des Heils etwas spezifisch ist. Es gibt Offenbarung über das Volk des Heils. 1. Korinther 10, Vers 32 heißt es, dass die Menschheit jetzt aufgeteilt ist, nicht nur in zwei, sondern in drei Teile. Bevor Gott Abraham und die Erzväter gerufen hatte und bestimmt hatte, ein neues Volk zu gründen, ist Gott umgegangen mit der ganzen Menschheit. Aber mit diesem Ruf der Erzväter beginnt Gott einen besonderen Weg mit einem besonderen Volk. Und die ganze Menschheit wird aufgeteilt in einen großen Teil, die Völker, die Goyim, und einen kleinen Teil, Israel. Mit dem kommenden Messias gibt es einen dritten Teil. Paulus macht dieses deutlich in Epheser 2, Verse 11 und ferner. Gott ruft ein neues Volk heraus aus allen Völkern, aus den Goyim und aus Israel, und bildet ein neues, ein drittes Volk. Dieses Volk steht den bisherigen Völkern gegenüber als die neue Menschheit. Die Einheit in diesem neuen Volk zwischen Israel und den anderen Völkern wird sehr stark unterstrichen in dieser neuen Botschaft. Das heißt, im dritten Volk werden die Unterschiede zwischen den bisherigen Völkern, zwischen Israel und den anderen Völkern, aufgehoben. Mit dem Kommen des Heiligen Geistes soll kein Unterschied sein zwischen Juden und Samaritanern, Kapitel 8, oder zwischen Juden und Heiden, Kapitel 19. Es soll ein Volk sein, eine Gemeinde. Dies gibt uns oder zeigt uns die neue Offenbarung. Römisch 2. In dieser ersten Heilszeit haben wir nicht nur neue Offenbarung, wir haben ein neues Heilserleben. Das Heilserleben sieht etwas anders aus. Groß A, auf der einen Seite haben wir ein neues Niveau im inneren Menschen. Der innere Mensch ist neu geworden, und hier sind die alttestamentlichen Prophezeiungen für die messianische Zeit zur Erfüllung gekommen, zum großen Teil. Hier ist das Heil da. Jetzt ist der Himmel auf Erden. Das Königreich der Himmel ist gekommen im Geiste. Das himmlische Leben durch den Geist ist jetzt da im Inneren des Menschen. Wie sieht das aus? Was bedeutet dieses? Erstens bedeutet es eine neue Stellung. Der neue Mensch des messianischen Heils hat eine neue Stellung. Er ist, wie Paulus sagt in Epheser 1, Vers 3, im Himmlischen. Dort ist er hineingestellt. Auch Kapitel 2, Vers 7. Er ist sitzend zur Rechten des Vaters in Christus. In Christus ist er versehen worden mit sämtlichen Segnungen. Er ist im himmlischen Raum, weil er in Christus ist. Eine neue Stellung. Psalm 16 kann hier angewendet werden. Psalm 16, Vers 6. Das Los ist mir aufs Lieblichste gefallen. Übrigens auch ein messianischer Psalm. Zweitens, das Leben ist neu. Auf diesem neuen Niveau hat es Leben, neues Leben, Auferstehungsleben, Wiedergeburtsleben. Epheser 2, Verse 6, 5 und 6. Man ist mit Christus auferweckt, auferstanden, aufgefahren gen Himmel, gesetzt worden mit Christus. Neues Leben durch Christus, in Christus. Drittens, es gibt einen neuen Sinn. Der Wiedergeborene hat einen neuen Sinn für Liebe. Römer 5, Vers 5. Jesus sagt, diese Liebe kennzeichnet seine Jünger. Diese Form von neuer Liebe, diese neue Form von Liebe, gibt es nirgendwo auf der Welt, nur in seiner Gemeinde. Der Christ liebt nicht nur, weil ihm befohlen wird, du sollst Gott, deinen Herrn, lieben, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst, so sagt das Gesetz. Aber die Forderung des Gesetzes gibt keine Kraft, das zu tun, an und für sich. In der neuen Heilszeit gießt Gott seine Liebe aus und der Christ, der an den Messias, den Christus Glaubenden, ist fähig, von innen her zu lieben. Er hat auch einen neuen Sinn für Gerechtigkeit. Er hat einen neuen Sinn für Heiligkeit und Gerechtigkeit. In 1. Johannes 2, wie bitte? Nein, das ist immer noch neuer Sinn. Also in mehrfachem Sinn ein neuer Sinn. Ein neuer Sinn für Liebe, ein neuer Sinn für Gerechtigkeit. 1. Johannes 2, ich glaube, es dürfte Vers 29 sein. Wer aus Gott geboren ist, der ist gerecht. Und Kapitel 3 sagt, dass dieses ein Leben in der Linie der Gerechtigkeit zur Folge hat. Daran ist ein Christ von einem Nichtchristen zu unterscheiden. Ferner, dieser neue Sinn schließt einen Sinn für Vergebung ein. Hebräer 10, 1 bis 4. Dort sagt der Schreiber, jetzt hat man ein Empfinden oder ein Wissen, ein inneres Wissen um Vergebung. Man weiß, das Gewissen ist befreit, entlastet. Vorhin war Vergebung vorhanden in prophetischer Form. Jetzt ist es da in erlebter Form. Wir nehmen das heute viel zu selbstverständlich. Aber das gehört zum Neuen des messianischen Heils. Es ist auch neue Erkenntnis da, ein neuer Sinn für Kenntnis. Kolosser 3, Vers 9. Kolosser 3, Vers 9 sagt, dass der neue Mensch diesen neuen Zug hat. Er kennt, er hat ein neues Denken, das gehört auch zum neuen Sinn. Und er hat einen neuen Sinn für Freiheit. Römer 8, Vers 15. Römer 8, Vers 15, nicht mehr gesklavt oder versklavt, er ist frei und darf Zugang haben zu seinem Gott. Das muss allerdings ausgeglichen werden durch immer noch Gottes Furcht. Der Christ ist nicht befreit von der Forderung, Gott zu fürchten und ihn zu verherrlichen und zu ehren. Auch wenn die Liebe ausgegossen ist, auch wenn er einen Sinn für Vergebung und Freiheit hat. Also das neue Niveau bringt einen zu einer neuen Stellung, zu neuem Leben, zu einem neuen Sinn. Groß B, beim äußeren Menschen bleibt es mehr oder weniger beim Alten. Nicht ganz, aber doch meistens. Das alte Niveau bleibt beim äußeren Menschen. Im alten Bund kennt der Mensch Gottes das Heil im Vorgeschmack, im Querschnitt, exemplarisch hier und dort. Aber der Mensch, der äußere Mensch, ist nicht wiedergeboren. Das bleibt im neuen Äon oder in der neuen Heilszeit. Der Geist ist zwar wiedergeboren, aber nicht der Körper. Das macht Paulus deutlich in Römer 8, den Versen 23 und 24. Wir seufzen immer noch, obwohl wir den Heiligen Geist haben. Ja, man kann sagen, weil wir den Heiligen Geist haben. Die Tatsache, dass wir den Geist haben, erhöht sogar die Sensibilität für unsere Schwachheit. Wir erkennen unsere Schwachheit umso mehr. Aber, sagt Paulus in Vers 26, dieser Geist hilft uns auch, zur Quelle der Kraft zu gelangen im Gebet. 1. Korinther 6, 19 und 20. Der Geist lebt in unserem Körper als Tempel, aber der Körper ist nicht wiedergeboren. Wir sind erkauft, geheiligt, aber noch nicht angekommen, was den Körper betrifft. Die Sünde bleibt. Römer 7, die Tendenz zur Sünde bleibt, das Gesetz der Sünde. Ich mache darauf aufmerksam, dass in Römer 7 es zwei Arten von Sünde gibt. Paulus spricht von der Handlungssünde und vom Gesetz der Sünde, das vor der Handlung da ist, von der Tendenz zur Sünde, das in den Gliedern gleichsam vorhanden ist. Die Tendenz zur Sünde ist unsere Sündhaftigkeit. Epheser 2, Vers 3, von Natur aus Ungehorsame. Dies ist die Ursache für das Handeln, sodass Jesus sagt, wer Sünde tut, der ist ein Knecht der Sünde. Und wir tun Sünde, weil wir Sünder sind. Adam und Eva wurden Sünder, weil sie sündigten. Wir sündigen, weil wir Sünder sind. Sünde ist immer noch da, in Tendenzform. Sie muss nicht in Handlungsform vorhanden sein. Wir können Erlösung erfahren von der Kraft der Sünde. Das gehört zum Heil. Aber die Tendenz, oder wie einige sagen, die Wurzel der Sünde, wird nicht entfernt. Das kommt erst in der Vollendung. Die Folge der Sünde ist immer auch noch da. Nicht die direkte, sondern die von Gott dekretierte. Das heißt, das Leid, das Leiden, das an Gott anschließend verfügte. Dies ist immer noch da, wird nicht aufgehoben mit der Bekehrung bzw. der Wiedergeburt. Auch der Christ ist immer noch den Leiden ausgesetzt. Und Satan ist geblieben, der Anfechter. Er ist noch nicht gebunden. Er läuft noch frei herum. Er ist begrenzt in seiner Tätigkeit durch die Allmacht Gottes, durch den Willen Gottes. Aber er hat Spielraum. Er ist grundsätzlich rechtlich gerichtet worden, besiegt worden auf Golgatha und in der Auferstehung. Ihm wird sein Reich genommen, jedes Mal, wenn jemand aus dem Bereich der Finsternis herausgerissen wird und zu Christus geführt wird, so wird ihm allmählich der Bereich oder sein Reich genommen, aber er ist noch da und herrscht noch und ist immer noch, wie Paulus sagt, der Gott dieser Welt. Wie hilft Gott auf irdischem Gebiet oder auf der irdischen Ebene? Gott kann hier auch helfen. Wie gesagt, das Heil ist noch nicht in seiner Vollkommenheit da und doch sieht der Christ, des neuen Heilszeitalters, wie auch der Gottesmensch des alten Zeitalters, dass Gott retten kann. Die Slipsis bleibt. Übrigens, Slipsis kommt von Slivo, das heißt quetschen, drücken, wie ich in diesen Tagen sagte. Dieses bleibt, die Not bleibt, aber Gott kann sie hier und da beheben. Gott hilft auf zweierlei Art und Weise. Wenn ich krank bin, wenn ich in körperlicher Not bin, kann Gott eins von zweien tun. Er kann die Krankheit nehmen und mich heilen. Er kann die Not nehmen. Oder ich stehe in Prüfungsdruck, in Examensdruck. Es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder das Examen wird abgeblasen oder Gott hilft mir, im Examen zu bestehen. Beides ist Hilfe auf irdischem Gebiet. Mitunter kann es sehr abstrakt sein, aber es ist immer noch sehr existenziell. Z. 2. Korinther 12 haben wir ein Beispiel in den Versen 9 und 10 davon, dass die Not bleiben kann, die körperliche Not, aber Gott Gnade geben kann. Der Christ erlebt immer wieder solche Hilfe. Übrigens, das Los an äußerlicher Hilfe bzw. an körperlichem Wohlempfinden, das Los ist persönlich eine Führung. Da kann man nichts verallgemeinern. In der Verkündigung des Evangeliums, in der Verkündigung der Heilsbotschaft, beim Thema Körper oder Leib, kann man nicht sagen, du kannst Gott glauben, dass er dich versorgen wird. Man kann nicht garantieren, dass man nicht hungers sterben wird. Es mag für einige etwas überraschend sein. Auf dem Gebiet des Körpers haben wir keine Verheißung des Weiterlebens. Das ist vollkommene persönliche Führung von Gott, so wie er es haben will. Bedenken wir, was Paulus einmal sagt in 2. Korinther 1. Man studiere hier einmal die Verse 8 bis 11. Dort, sagt Paulus, hätte er dem Tod ins Angesicht geschaut. Aber Gott hat ihm geholfen. Gott hat ihn gerettet. Das ist zum Teil zurückzuführen auf die Gebete der Korinther, sagt er. Als Antwort auf das Gebet hat Gott ihm eine Gabe gegeben. Eine Gnadengabe. Welche Gnadengabe? Des körperlichen Lebens. Er durfte weiterleben. Die Bewahrung vor dem Tode war für Paulus eine Gnadengabe. Was ist eine Gnadengabe? Eine Gnadengabe ist eine Fähigkeit oder eine Rolle, eine Möglichkeit für Gott zum Lob der Gnade da zu sein. Jedes Maß an körperlichem Leben ist ein Geschenk. Das körperliche Leben ist auch eine Gnadengabe, so wie Römer 6, Vers 23, das ewige Leben eine Gnadengabe ist. Der Christ bekommt mit seiner Bekehrung sein körperliches Leben geschenkt, um es Gott zu schenken, um es ihm in den Dienst zu stellen. Und jedes Maß an Gesundheit, an Bewahrung ist für mich ein Geschenk. Und mit diesem Geschenk, mit dieser Gabe, mit dieser Führung soll ich Gott dienen. Römisch 3. Die Heilsordnung in der ersten Heilszeit. Die Heilsordnung. Groß A. Zuerst, wenn Gott sein Heil anwendet, gibt es göttliche Vorbereitung. Göttliche Vorbereitung. Wenn ein Mensch zum Glauben kommt, hat Gott ihn vorbereitet. Gott hat an ihm gearbeitet. Er hat ihn empfänglich gemacht für seine Botschaft. Das dürfte die Bedeutung des Wortes sein, das oft mit verordnet übersetzt wird in Apostelgeschichte 13, Vers 48. Es bedeutet wohl weniger verordnen als disponieren oder empfänglich machen oder die Gesinnung einstellen, einordnen, kann man sagen. Gott ordnet oder hilft einem Menschen, es in richtiger Weise im rechten Licht zu sehen. Die göttliche Vorbereitung macht einen empfänglich, nicht nur mittels der Botschaft des Evangeliums, sondern auch durch Führungen. Gott kann einen Menschen klein kriegen und kann ihm allerlei nehmen, damit er sich ausstreckt nach Gott. Das gehört alles zum Empfänglichmachen des Wirkens Gottes an einem Unbekehrten. Ganz besonders aber steht der Ruf im Raum, wenn Gott einen Menschen vorbereitet. Der Ruf des Evangeliums geht an einen, und das ist dann die eigentliche oder die konkrete Vorbereitung für die Bekehrung, die darauf dann zu folgen hat. Wir kommen auch später darauf zu sprechen, beim Vorgang des Heils. Groß B, auf göttliche Vorbereitung folgt hoffentlich und sehr oft die Heilswende. Die persönliche Heilswende beim Einzelnen. Diese besteht aus Umkehr. Der Mensch kehrt um, sprich Bekehrung, die wiederum besteht aus Abkehr und Hinkehr. Die Bekehrung besteht aus Buße und Glauben, oder die Umkehr besteht aus Abkehr und Hinkehr. Und das Zweite, das Eigentliche in der Heilswende, in der persönlichen Heilswende, ist die Heilsgabe oder Heilsempfang. Die Umkehr ist im Grunde die Voraussetzung für das Heilserleben. Die Bekehrung ist insofern ein Bestandteil, als sie notwendig ist. Sie ist eigentlich eine Erfüllung von Voraussetzungen für den Heilsempfang. Das eigentliche Retten geschieht durch Gott, der das ewige Leben schenkt, der das Heil schenkt und in seinen Geist gibt in den Menschen hinein. Die Heilswende, die persönliche Heilswende, besteht also aus Umkehr in Buße und Glauben und Heilsempfang durch das Geben Gottes. Groß C. Das weitere Leben des Christen, so nennt die Schrift ihn an drei Stellen, das Christenleben, das ist der nächste Abschnitt in der Heilsordnung. Heilsordnung ist der Begriff für die Heilsfolge, für die Folge der Ereignisse im Erleben des Heils. Das hätte ich vorhin sagen sollen. Heilsordnung ist die Folge der Ereignisse im Erleben des göttlichen Heils. Da kommt Groß A, göttliche Vorbereitung, Groß B, die persönliche Heilswende, normalerweise Bekehrung und Wiedergeburt genannt. Und Groß C, jetzt kommt die Linie, kürzer oder länger, je nachdem Gott will, zwischen Bekehrung und Vollendung. Hier haben wir einiges, was hier gesagt werden könnte. Zuerst das Wesen dieses neuen Lebens. Wie erlebt der Christ grundsätzlich das Heilsleben? Er hat es empfangen in der Bekehrung, in der Wiedergeburt. Es ist vorhanden. Aber es entfaltet sich jetzt im Glaubensleben, im Christenleben. Das Wesen des neuen Lebens besteht in der Entfaltung des empfangenen Heils. Paulus sagt in Epheser 1, Vers 3, wir sind gesegnet worden mit sämtlichen Segnungen im Himmlischen in Christus. Petrus sagt in 2. Petrus 1, wir haben sämtliche Verheißungen, alles was wir brauchen für unser Glaubensleben. Philipper 2 sagt Paulus in den Versen 12 und 13, sorgt dafür mit Furcht und Zittern, dass dieses Heil zur Auswirkung gelangt. Das Heil hat man empfangen, man ist gerettet. Aber die Rettung oder das Rettungsleben, das neue Leben, soll sich entfalten und soll das Leben verändern, verwandeln in allmählicher Veränderung. So dass Paulus sagt in Kolosser 2, Vers 6, so wie ihr angenommen habt den Herrn Christus, so wandelt in ihm. Die Methode bleibt dieselbe in Bekehrung und Christenleben, aber das Zweite ist im Wesen nicht das Erste. Man muss hier auseinanderhalten, aber auch dass die Ähnlichkeit erkennen. Es gibt in der Theologie an dieser Stelle manche Schwierigkeiten. Es gibt einige, die verwechseln die göttliche Vorbereitung vor der Bekehrung mit der Bekehrung. Einige Leute denken hier unklar. Und wenn sie von einer plötzlichen Bekehrung hören, dann können sie sich so ausdrücken: Bei mir war das anders. Bei mir war das ein langer Weg. Und dann können sie erzählen. Dabei verwechseln sie den Weg zur Tür mit dem Schritt durch die Tür. Gott kann sehr viel tun in einem Leben, um einen vorzubereiten, um einen zu disponieren. Aber die ganze Zeit zwischen Beginn der göttlichen Vorbereitung und dem Schritt durch die Tür ist dieser Mensch verloren. Sollte er aus irgendeinem Grunde vorher gestorben sein, dann wäre er verloren gegangen. Kein Maß an göttlichem Wirken in einem Menschen garantiert seine Bekehrung. Er ist nicht bekehrt, bis er bekehrt ist. Er ist nicht gerettet, bis er gerettet ist, bis er durch die Tür gegangen ist. Und dies ist ein Schritt und kann so schnell geschehen, wie man sterben kann. Denn man kann sehr schnell sterben und müsste bereit sein, ja? Man kann im letzten Moment sich bekehren. Es ist nur ein Schritt zu Jesus. Und dieser Schritt genügt. Alle Schritte vorher hin zur Tür sind wohl in der richtigen Richtung. Aber sie sind nicht die Bekehrung. Das darf man nicht verquicken. Bitte?
Kann es sein, dass es einem Christen nicht bewusst ist, dieser Schritt, weil diese Entwicklung, diese Vorbereitung und diese Bekehrung er nicht so auseinanderhalten kann?
Durchaus, ja. Von daher wahrscheinlich empirisch, ja. Er spricht ja mit seiner Erfahrung und drückt sich dann so aus. Nun müsste er theologisch dann instruiert werden, nicht wahr? Er müsste erleuchtet werden darüber, dass irgendwo einmal ein Schritt getan worden ist. Vielleicht in irgendeiner Predigt in der Kirche, er hat es erfasst. Aber weil er nicht gelehrt wurde über die Plötzlichkeit der Bekehrung, hat er es dann auch nicht so verstanden. Aber irgendwann hat Jesus Christus ihn angenommen und ist der Christ geworden. Bitte?
Was halten Sie von Evangelisation, wo gefordert wird, einen Anfang zu machen, oder machen Sie nochmal einen Anfang, und es gibt Leute, die 3, 4, 5 oder mehr Mal einen Anfang gemacht haben? Was halten Sie von diesem Anfang?
Was ich davon halte? Nun, ich würde mich wahrscheinlich sehr freuen über jeden Anfang, den ein Mensch macht. Theologisch interpretiert, würde ich sagen, nur einer von diesen wäre der richtige Anfang, und die vorher, die Anfänge, wären wahrscheinlich neue Schritte hin zu Christus, und die Anfänge nachher wären wieder ein neues sich ausrichten auf den Herrn, an den er schon glaubt, ja. Muss man einfach von der Schrift her verstehen und nicht von der Empirie jetzt versuchen. Von daher versuchen, eine Lehre aufzubauen. Bitte?
Gott einen Menschen zur Bekehrung bringt, wirkt dann nicht schon der Geist Gottes an ihn, dass er eben dahin kommt?
Ja.
Ist das nicht schon Wirkung des Geistes Gottes?
Ja. Das gehört auch zu der vorbereitenden Tätigkeit Gottes. Ja. Ich war jetzt, ja, Kolosser 2, Vers 6 hatten wir, ja. So wie ihr angenommen habt, den Herrn Christus. Ja, ich war dabei zu sagen, dass es verschiedene Verwechslungen gibt. Also erstens die Verwechslung zwischen der Tätigkeit Gottes vor der Bekehrung und in der Bekehrung selbst. Dann gibt es solche, die verwechseln, was in der Bekehrung geschieht, mit dem, was nach der Bekehrung geschieht. Und man kann zum Beispiel in einigen Kreisen hören, ja, man muss sich jeden Tag bekehren. In einem gewissen Sinne ja. Bekehrung in dem Sinne, es gibt Umkehr nach der Umkehr. Aber man muss diese zwei Arten von Umkehr unterscheiden. Die Umkehr, die in der man die persönliche Heilswende erlebt, ist die entscheidende. Da wird man gerettet von der Strafe der Sünde. Man geht durch die Tür, man ist vom Tode zum Leben hindurchgedrungen, sagt Jesus in Johannes 4, Vers 24. Das ist hinter einem. Der diesen Schritt getan hat, kann sagen, ich bin gerettet worden. Er hat eine Vergangenheit. Ein Punkt in seiner Vergangenheit, und so spricht auch das Neue Testament. Sie sagt, wir sind gerettet worden. Wir sind Gerettete. Das ist hinter uns. Wir sind im Heil stehend. Und dennoch sagt die Schrift, wir werden gerettet. Wir sind solche, die im Heil stehen und es immer wieder erleben. Aber dies ist nicht das. Ja? Die Buße, die Umkehr, die Buße des Christen ist nicht die Buße in der Bekehrung. Buße an und für sich ist dasselbe, aber die Bedeutung ist nicht dieselbe. Jetzt ist man im Glauben, jetzt ist man in Christus, jetzt hat man Frieden in Gott, aber nicht immer Frieden. Jetzt hat man Frieden mit Gott, aber nicht immer Frieden in Gott. Man ist in Gott, man ist aber nicht immer ruhig dabei. Das ändert nicht die Stellung, aber es kann den Zustand ändern. Und damit der Zustand in meiner Beziehung zu Christus besser wird, muss ich hier und da wahrscheinlich Buße tun, wo ich gesündigt habe. Aber das heißt nicht, dass man sich wieder in dem Sinne bekehrt, wie man sich bekehrte, als man zum Glauben kam. Man muss unterscheiden zwischen diesem Einschnitt, diesem Kommen zu Christus und dem Leben mit Christus. Zweitens, wir sind immer noch beim Christenleben, so viel zum Wesen des Christenlebens. Es ist eine Entfaltung des empfangenen Heils. Zweitens, die Frage der zweiten Stufe, die zweite Stufe, wobei die erste die Umkehr ist, die persönliche Heilswende. Zweierlei hierzu. Erstens, oder klein a, Negatives. Es gibt nicht eine zweite Stufe in dem Sinne einer zweiten Heilswende oder eines zweiten Gnadenerlebnisses, wie man es mitunter nennt. Die Schrift lehrt nicht, dass die Wiedergeburt ergänzt wird. Die persönliche Heilswende oder die Heilsgabe ist vollkommen da. Paulus sagt in Kolosser 2, 9 und 10, wir sind voll gefüllt, wörtlich, Deutsch nicht sehr gut, aber das bringt es zum Ausdruck, wir sind ganz gefüllt oder vollständig in Christus. Dazu kann nichts hinzugetan werden. Was da drin ist, kann sich entfalten in meinem Leben, aber ich habe die Gnade Gottes, die Heilsgnade Gottes. Nicht einmal Kraft wird addiert. Es gibt nicht eine zusätzliche Ausrüstung mit Kraft nach der Wiedergeburt. Zum Dienst zum Beispiel. Apostelgeschichte 1, Vers 8 spricht vom Empfang des Geistes, der bei den Jüngern noch aussteht, aber bei dem, der zu Christus gekommen ist, vorhanden ist. Mit der Ausrüstung des Geistes, den man mit dem Empfang des Heils empfängt, kommt die Ausrüstung mit Kraft, weil der Geist die Kraft ist. 2. Timotheus 1, Vers 7. Die verschiedenen Lehren, und es gibt eine große oder eine erhebliche Zahl